Und jetzt lese ich unseren Predigttext. Er steht in Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir freuen uns auf die Predigt von Hugo.
Ja, ihr seid hier, ich auch. Das heißt, es hat ja schon mal einiges funktioniert. Der Wecker hat geklingelt, ihr habt ihn auch gehört, also Hörgerät ist in Ordnung. Genau, die Karre, die ihr sofort, ganz egal wie sie alt ist, angesprungen, ihr seid also hergekommen mit dem Auto und die Füße haben auch den Weg gefunden. Das ist schon mal super. Man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass alles so klappt, wie man sich das vorstellt. Zum Beispiel heute so mit meiner Stimme. Ich wollte eigentlich die Kampfkünste von Bruce Lee und habe die Stimme von Lee Marvin. I was born on a wandering star. Aber gut, man muss halt draus machen, was man kann. Grundsätzlich gucken wir natürlich. Wir wollen, dass unser Leben funktioniert, warum auch nicht. Und wir haben auch ganz gerne so die Erwartung daran. Wir wollen, dass unser Beziehungsleben funktioniert, dass die Freundschaften und Partnerschaften, die wir pflegen, dass die gelingen, dass sie von Liebe und Respekt geprägt sind, nicht von Ärger, Streit und Frustration. Drama ist okay im Fernsehen, zu Hause brauchen wir es nicht. Wir wollen auch, dass unser Arbeitsleben funktioniert. Wir wollen einen Platz haben, wir wollen einen Platz finden, wo die gestellten Aufgaben unseren Begabungen entsprechen, sei es in der Lohnarbeit oder in der oft nicht bezahlten Hausarbeit oder im Ehrenamt. Was wir natürlich nicht wollen, ist bei Beförderungen ständig übergangen werden, gemobbt werden von Kollegen, gegängelt werden vom Chef oder ständig das Gefühl haben, nicht zu genügen. Und ja, wir wollen auch, dass unser geistliches Leben funktioniert, dass Gott uns Kraft von oben schickt, uns hilft in den Lebensbereichen, wo gerade Schieflage ist, wo es etwas schlingert. Wir wollen, dass er uns tröstet und heilt und segnet und uns erlöst von den Ungerechtigkeiten, die uns widerfahren. Oder? Und ist das nicht in vielen Fällen überhaupt das, warum wir uns Gott am Anfang zugewandt haben? Seien wir doch ehrlich, die meisten Entscheidungen hin zu Gott, die meisten Entscheidungen für Gott sind trotz aller Gedanken, die wir uns machen, meistens keine logischen Schlüsse auf intellektueller Ebene. Es gibt vereinzelt Menschen, bei denen ist es so gewesen, C.S. Lewis hat eher so versucht, über den Verstand zu Gott zu finden, aber die meisten haben etwas gesucht, was sie nur bei Gott gefunden haben. Was sich Gott zuwendet, ist in der Regel das Herz als erstes und nicht das Hirn. Ich bin sehr dafür, dass das Hirn nachzieht, aber der erste Fuß ist halt oft ein anderer. Und wenn jemand etwas bei Gott sucht oder wenn er überhaupt etwas sucht und bei Gott findet, was er gesucht hat, das ist doch klasse. Und meistens, seien wir doch ehrlich, haben wir mehr gefunden, als wir eigentlich gesucht haben. Ja, das ist nicht falsch oder schlimm. Es wird in der Bibel sogar propagiert, wer sucht, der findet. Matthäus 7,7, das ist die klassische Bekehrungsgeschichte. Und da steht noch nicht mal geschrieben, dass er nur das findet, was er gesucht hat. Ihr habt euch Gott zugewandt, weil ihr etwas gebraucht habt, weil ihr vielleicht von anderem enttäuscht wart. Und ich hoffe, ihr habt gute Erfahrungen seither mit Gott als gutem Gott gemacht. Meine Frau hat mir heute früh erzählt, sie hat heute ihren 50. Tauftag. Ja, sie ist hier in München getauft worden. Also wer noch irgendwie von euch mit daran beteiligt war, es hat geklappt. Ja, sie ist noch dabei. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn wir mit Gott gute Erfahrungen machen und uns das bei der Stange hält. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bewegt? Römer 2,4. Ich betone das deswegen, weil uns ja manchmal vorgeworfen wird, ja, wir wollen ja nur die Vorteile von Gott haben. Leute, es ist völlig okay. von Gott was zu wollen. Solange man nicht da stehen bleibt. Der Evangelist Karl-Heinz Gromberg, den ich damals in Landshut kennengelernt habe, hat es immer gern so formuliert: Gott ist gut und wer es glaubt, dem beweist er es. Wenn das für euch funktioniert hat, wunderbar. Die Bibel bestätigt dieses Denken durchaus. Wenn wir im Lukas-Evangelium lesen, Kapitel 11, Vers 9 bis 13, diese Geschichte da, ja, ein bisschen verkappte Geschichte, vielleicht über Kindererziehung. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgemacht. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn ihn der um einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch biete? Oder der ihm, wenn er um ein Ei bittet, ein Skorpion dafür biete? Ich weiß, es gibt manchmal Kinder, deren größtes ist ihr Terrarium mit ekligen Viechern drin. Aber in der Regel, wenn ich als Vater hingebe, bin ich da vorsichtig, was ich meinen Kindern in die Hand gebe. Skorpione eher nein. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Ich denke, ihr seid vertraut mit diesem Text. Und wer will, der kann natürlich aus solchen und ähnlichen Bibelstellen eine ganz, ganz einfache Theologie zusammenzimmern. Wenn ich richtig glaube, wenn ich richtig handle, wenn ich mich an Gottes Gebote halte, dann wird auch mein Gott bzw. mein Glaube an ihn mein Leben verbessern. Dann bekomme ich, was ich mir wünsche. Und für diese Theologie spricht vieles. Nicht wenige von den Psalmen gehen in diese Richtung. Ja, beginnend mit dem ersten. Psalm 1, die ersten drei Verse. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, da wird's für mich immer ganz eng, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Mit anderen Worten, sein Leben funktioniert. Und auch viele geistliche Lebensberichte, viele Zeugnisse, die man so hört, deuten in diese Richtung. Früher ging es mir mies, mit Gott geht es mir besser. Weiß nicht, ob das ein bisschen so die Marketingstrategie bei christlichen Büchern ist. Vielleicht würde es sich andersrum schlechter verkaufen. Früher ging es mir gut, mit Gott geht es mir schlecht. Wäre wahrscheinlich eher so Ramschkiste. Aber okay. Aber es ist die Vielzahl dieser Berichte doch ein Hinweis darauf, dass es in vielen Fällen den Menschen viel besser geht, wenn sie mit Gott angefangen haben. Die Bibel propagiert, und so meine ich zu Recht, dass die Beziehung zu Gott eine positive Veränderung bewirkt. Ja, sogar Veränderung bewirken muss, wenn es eine echte Gottesbeziehung ist, die gelebt wird. Jakobus 1,22 hält uns vor Augen: Seid Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Wir kennen das, ja, wir sind krank, wir gehen zum Arzt, der Arzt verschreibt uns irgendwas, ist okay, ja. Wenn wir es nicht nehmen, wenn wir seine Therapieübungen nicht machen, wenn wir es nicht anwenden, was bringt's? Nix. Ja, steht halt im Schrank. Das bloße Fürwahrhalten von Dogmen und Lehrsätzen reicht nicht. Glaube muss gelebt werden, wenn er denn Glaube ist. Nur so funktioniert der Glaube. Was aber, wenn das Leben trotz deinem gelebten Glauben nicht funktioniert? Was ich in der Bibel sehr schätze, ist, dass sie Lebens- und Glaubensfragen nicht auf simple Formeln reduziert. Wir Prediger müssen das manchmal, damit die Predigt nicht zu kompliziert wird und jeder rechtzeitig zum Mittagessen kommt. Von daher sagen wir nie alles über ein Thema. Flechten nicht jedes Wenn und Aber ein. Die Bibel hingegen aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven, zu unterschiedlichen Zeiten und aus ganz unterschiedlichen Lebenssituationen rausgeschrieben, breitet das deutlich weiter aus. Ja. Das kennt ihr, glaube ich, auch vom Fernsehen. Wer von euch guckt ab und zu mal so irgendeine Serie im Fernsehen, muss nichts Großartiges sein. Aber so eine gute Serie, wenn die gut geschrieben ist, die hat in der Regel mehr Tiefgang als ein einzelner Film. Mehr Charakterzeichnung, mehr Plot-Twists. Man kann einfach mehr da reinpacken. Und so ist es auch mit dem Leben. Denn, Freunde, das Leben kann kompliziert sein. Es ist nicht einfach so, immer so in 1,5 Stunden Happy End erreicht. Und das schließt auch das geistliche Leben mit ein. Und weil das Leben kompliziert ist, darum passt auch ein Rat, der für den einen funktioniert, deshalb nicht immer 1:1 auch für den anderen. Der christliche Glaube aber bietet nicht nur ein einzelnes Werkzeug, es bietet einen ganzen Werkzeugkoffer, eine Bandbreite an unterschiedlichen Sichten und Erfahrungen, in denen wir uns wiederfinden können. Wenn wir im Wort Gottes danach suchen, finden wir in der Regel auch etwas, das in unser aktuelles Problem spricht und ein paar Lösungsansätze bietet. Oder zumindest sowas Ähnliches. Manchmal muss man ein bisschen suchen, aber in der Regel wird man fündig. Wir suchen allerdings meistens, so würde ich behaupten, erst danach, wenn wir merken, dass unser bisheriger Glaube, der uns ja gute Dienste geleistet hat bis hierhin und den wir gar nicht unbedingt ändern wollen deswegen, wenn wir merken, dass dieser bisherige Glaube gerade nicht mehr so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und dann gucken wir. Erst gucken wir dumm, dann gucken wir, was wir falsch gemacht haben. Denn wenn Gott gut ist und unser Bestes will, dann muss der Fehler ja bei uns liegen. Ich schätze mal, die meisten, die länger Christen sind, haben so ihre Geschichten, wo ihr Glaube nicht immer so ausging, wie sie das wollten. Da wurden Gebete nicht so erhört, wie erhofft, kamen Schwierigkeiten, mit denen sie nicht gerechnet hatten. Und das macht was mit einem. Da kann man schon ins Fragen kommen. Das kratzt am gern gemalten Selbstbild vom siegreichen bzw. erfolgreichen Christen. Das geht mir auch so. Im folgenden Text, den ich geschrieben habe, habe ich mir die Namen und die Situationen komplett ausgedacht. Die Frage, die drin steckt, ist aber echt, die bewegt mich schon. Letale Gebete. Wie, ich soll für dich beten? Du, hör mir kurz mal zu. Ich weiß nicht, ob ich damit dir echt was Gutes tue. Als Stefan ernsthaft krank war, da habe ich mich beeilt, für ihn vor Gott zu flehen. Er wurde nicht geheilt. Ich tat für Gerd für Bitte, auch das hat nichts genutzt. Der Tod hat mit der Sense ihn drauf zurechtgestutzt. Nach Bärbels Unfall lag ich auf Knien im Gebet. Der Pastor sprach am Ende, nun ja, der Mensch vergeht. Ich bin wohl zum Fürsprecher nicht wirklich talentiert, denn Ähnliches ist leider mir öfter schon passiert. Jetzt frage ich mich, wenn jemand mich um Gebet angeht, ob er um Sterbehilfe durch meinen Beistand fleht. Ich soll mich nicht so zieren? Du meinst, du willst es so? Na gut, ich bete, doch sag dir, auf eigenes Risiko. Soweit zum Gebet des Glaubens, was es mich betrifft. Wenn unser Glaube nicht so funktioniert, wie wir es erwarten, dann macht das was mit uns. Das hinterlässt Spuren. Manche schmeißen dann hin. Manchmal versuchen wir uns auch einfach mehr anzustrengen, anders, vielleicht besser zu glauben. Nur, dass ein Gebet nicht oder nicht wie gewünscht erhört wurde, muss nicht unbedingt auf mangelndem oder falschem Glauben beruhen. Jesus betet in Gethsemane: Herr, wenn du willst, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dieses Gebet wurde nicht erhört, Jesus wurde gekreuzigt. War jetzt da der mangelnde Glaube von Jesus schuld? Verborgene Sünden des Heilands, von denen wir nichts wissen, die Jünger beim Schreiben der Bibel unterschlagen haben? So wie ich die Bibel verstehe, würde ich sagen, nein. Gut, nun sind wir nicht Jesus. Und es kommt durchaus vor, dass Jesus seinen Jüngern Kleinglauben vorhält, ja, und das Verharren in falschen Gedanken und Positionen uns hindert, geistliches Potenzial zu entfalten. Das gibt's. Ich stehe nicht nur mir im Weg, ich stehe auch Gott im Weg gelegentlich. Und da muss der Glaube schon die Möglichkeit haben, diese Sperren und Blockaden zu lösen. Ja, stellt ihn euch als guten Masseur vor, der mal guckt, dass da wieder was fließt hier, dass sich das entspannt. Manchmal müssen schlechte Gedanken und Gewohnheiten und Haltungen raus aus unserem System, so wie Kalk aus der Leitung. Aber ebenso natürlich darf und muss sich auch der Glaube verändern, wenn er nicht funktioniert. Er darf reifen, er darf tiefer werden, er darf wachsen. Er darf vom Kinderglauben, vom Jünglingsglauben zum Erwachsenenglauben werden. Paulus schrieb in 1. Korinther 13, 11, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Sich weiterzuentwickeln ist nur natürlich und völlig normal. Gut so. Mit dem Reiferwerden verändern sich auch Beziehungen. Für Kinder sind Eltern am Anfang Wunscherfüller und Versorger. Wenn sie dann erwachsen sind, sind ihre Eltern für sie, wenn es gut läuft, zwischen ihnen Ansprechpartner in Lebensfragen. Die Beziehung verändert sich. Und es ist gut so. Und ist nicht nur Glaube einfach ein anderes Wort für unsere Beziehung zu Gott? Und mal ehrlich, damit eine Beziehung Liebe transportiert, ja, muss sie nicht mal perfekt sein. Sie muss nur da sein als Brücke zwischen zwei Welten. Das ist ihre Funktion. Die Beziehung zwischen meiner Frau und Gott, habe ich gesagt, ist ungefähr 50 Jahre. Die meiner Frau und mir hat es jetzt da mal so, musste ich fast mal nachrechnen, doch um die 30 geschafft. Das ist auch schon nicht schlecht. Und sie hat immer noch ihre Schwächen. Die Verteilung gewichtsmäßig wollen wir jetzt hier mal außer Acht lassen. Da könnt ihr euch einen Teil denken. Aber es geht viel Gutes in unserer Beziehung über diese Brücke. Liebe und Humor, Korrektur und Hilfe. Und wichtig ist, dass die Brücke hält, auch wenn sie gelegentlich im Wind kleinerer Meinungsverschiedenheiten etwas schwankt. Was aber, wenn die Brücke kaputt ist? Was, wenn wir den Eindruck haben, es ist nicht bloß unser Glaube, der nicht mehr funktioniert, sondern Gott selbst? Wenn ich Gott suche, aber nicht finde, ja, nicht mal irgendwas finde, nichts finde, Gottes Gegenwart nicht spüre, nur Müdigkeit und Leere, vergebens taste nach der Hand, die mich mal so sicher gehalten hat. Was, wenn das Zentrum meines Glaubens nicht nur hustet wie ein alter Anlasser, sondern überhaupt nicht anspringt? Steigt dann in uns nicht Panik auf? Denk ich falsch? Glaub ich falsch? Lieg ich falsch? Oder noch schlimmer, haben meine ungläubigen Freunde vielleicht recht? ist Gott nur ein Konstrukt meiner Wünsche und Gedanken? Bislang ging es mir ganz gut damit, aber jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Gott ist irgendwie kaputt. Was machen wir in der Regel, wenn was nicht funktioniert? Der Staubsauger nur noch hustet, beim Display im Auto komische Lichter aufleuchten oder uns eine Beziehung nur noch frustriert. Holen wir dann die Gebrauchsanweisung raus und lesen sie zum ersten Mal richtig durch. Oder die Beziehungsratgeberbücher. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, meine Lebenserfahrung sagt nein. Denn ehe wir uns so weit herabbegeben, drücken wir erstmal wild auf den Knöpfen rum, ja, die sich uns so bieten. Bestenfalls fragen wir den Partner, die Kinder oder die Kollegen um Rat. Und letzteres ist manchmal sinnvoll und manchmal nicht. Sinnvoll ist, wenn die das Problem schon hatten und eine Lösung wissen. Bei manchem Computerproblem, ja, super. Sinnlos ist es aber, wenn die auch keine Ahnung haben und uns das wortreich beweisen. Scheint ja so ein Prinzip zu sein. Je weniger Ahnung vom Thema, umso weitschweifigere Erklärungsversuche, um dahinter die Ahnungslosigkeit zu verstecken. An der Stelle oute ich mich mal, nicht vielleicht unbedingt als Schwafler, das könnt ihr selber beurteilen, aber als einer, der eben doch bei Problemen erst mal rumfragt, bevor er guckt, wo er die Gebrauchsanweisung abgelegt hat. Nur manchmal hilft das nichts. Manchmal muss ich halt in das Ding reingucken oder es erstmal suchen. Heute werden sie oft nicht mehr gedruckt, man findet sie nur noch im Internet. Und dann versuchen wir mal schlau draus zu werden. Wer von euch hatte schon mal so eine Gebrauchsanweisung in der Hand, so eine richtig gedruckte oder ein Handbuch, mal Hand hoch? Ja, doch, Respekt. Ja, manchmal kommen wir halt nicht drum rum. Denn was haben all diese tollen Beziehungs- und Erziehungsratgeber für einen Sinn, wenn sie im Schrank stehen, aber nicht gelesen werden? Also ich habe oben im Speicher auch noch eine Ecke, da könnt ihr sie fast nagelneu von mir kriegen. Und was die Bibel, wenn wir sie nur noch als Zitatequelle für unsere eigenen Ansichten taugt oder wir sie dafür hernehmen? Wenn wir aber das Wort Gottes auch abseits unserer Lieblingsverse lesen, merken wir schnell, so simpel, so einfach ist das mit Gott gar nicht, wie wir uns das immer wünschen würden. Und das haben vor uns schon die Menschen erlebt, über die die Bibel berichtet. Allen voran die großen Männer und Frauen des Glaubens. Die haben keinen Gott erlebt, der immer nach ihren Wünschen handelte. Und das hat sie ebenso ins Fragen gebracht wie uns heute. Manche ihrer Geschichten haben heute aus unserer Perspektive einen Sinn. Einen Sinn, den sie damals nicht kannten und den er für sie nicht hatte. Und manche dieser Geschichten beschäftigen uns bis heute. Machen wir mal ein paar Beispiele. Abraham bekommt von Gott die Verheißung, dass seine Nachkommen mehr sein werden als die Sterne und zum Segen für viele Völker. Und dann bekommt er, wir lassen jetzt mal die kleine Affäre mit dem Halbbruder außen vor, dann bekommt er einen Sohn. Und das Kind wächst und gedeiht und er denkt sich, ja, das ist der Weg. Ja, aus dem werden viele Völker entstehen. Und Gott sagt, opfere ihn mir. Klassische Reaktion, hallo, ist da sonst noch jemand da oben? Die Hebräer in der Sklaverei beteten generationenlang um jemand, der sie aus Ägypten befreit. Und nicht wenige davon sind gestorben, bevor Moses kam. Und der hat's ja dann auch erstmal verpfuscht. Hallo? Wo bleibt denn der Erlöser? Der Prophet Elia setzte sich für Gottes Sache ein und erlebte dabei Zeichen und Wunder. Was ist die Folge? Alle bekehren sich, oder? Nein, er wird zum Verfolgten. Shitstorm und Todesdrohungen treiben ihn in die Depression. Ist das jetzt der Dank für den ganzen Einsatz? Die Jünger folgen Jesus nach, glauben an ihn als ihren Messias, auch wenn sie da leicht unterschiedliche Vorstellungen hatten, was das bedeutet. Aber dann wird der, durch den sie Gott neu kennengelernt haben, der wird vor ihren Augen getötet und schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kann man da den Jüngern vorwerfen, wenn sie dieselbe Frage stellen? Gewiss, wir wissen nachher, spätere Perspektive, ja, Abrahams Sohn wurde verschont und wurde tatsächlich zum Segen für viele Völker. Moses führte sein Volk letztlich in die Freiheit und Elia machte eine ganz besondere Gotteserfahrung und Jesus erstand von den Toten auf. Aber das wussten die, die mittendrin steckten in der Krise, nicht. Die merkten nur, Gott funktioniert nicht. Was nun tun, wenn du selbst mittendrin steckst? Anders als beim Staubsauger ist der Umtausch keine Option. Es gibt ja nur den einen Gott. Das wissen die Juden, die Christen und die Muslime. Die Hindus mögen da anders denken und versuchen, verschiedene Götter anzuzapfen. Aber auch da kommt das Wasser, vielleicht aus verschiedenen Leitungen, aber aus demselben Fluss. Wie also gehe ich damit um, wenn Gott nicht funktioniert? Kündige ich ihm dann die Freundschaft? Ja. Und bin ich dann besser dran? Einige entscheiden so. Auch einige Menschen, die mir lieb sind, haben schon so entschieden. Enttäuschung mit Gott, Entfremdungen von der Kirche, das ist das Brennholz für die wütenden Feuer des Atheismus. Aber es gibt noch eine andere Option. Thomas Frings, ein Pfarrer, der zurückgetreten ist, also er übt den Beruf als Pfarrer nicht mehr aus, ein gescheiter Mann, der sich an einem bestimmten Punkt seines Lebens als gescheitert betrachtete, hat ein Buch geschrieben mit einem interessanten Titel. Gott funktioniert nicht, darum glaube ich an ihn. Ein durchaus provokanter Satz. Er meint, das glaube ich in dem Sinn, dass Gott keine Maschine ist, auf die wir auf einen Knopf drücken müssen, damit er uns gibt, was wir wollen. Als Kinder haben wir immer ganz gerne, glaube ich, die Knöpfe unserer Eltern gedrückt, auch die roten. Mit Gott funktioniert das nicht so. Denn Gott funktioniert nicht so. Gott funktioniert gar nicht. Die Beziehung des Christen zu Gott ist keine Funktionsbeziehung, sondern eine Liebesbeziehung. Mit allem, was darin so Standard ist, Hoffnung und Erwartung, Enttäuschung und Wut, Streit und Versöhnung. Das übersteigt die übliche Beziehung zu einem Staubsauger oder einem Thermomix bei weitem. Also ich will nicht ausschließen, dass ihr schon mal euren Thermomix angeschrien habt, wenn er nicht funktioniert hat. Aber ihr habt in der Regel keine intensive persönliche Beziehung zu einem Haushaltsgerät. Da ärgern wir uns, aber wir nehmen es nicht persönlich. Gut, man kann alles persönlich nehmen, auch das Wetter. Aber Gott hat eine andere Dimension in der Beziehung zu uns. Was hilft uns das, zu wissen, dass Gott an der Stelle anders ist, dass es nicht um sein Funktionieren geht, wenn wir doch ganz gerne einen funktionierenden Gott hätten? Nun, zum einen finde ich es entlastend, mir das vor Augen zu halten, wenn mein Gott gerade wieder zu Gottes Bild gerade wieder zusammengekracht ist, zu wissen, ich bin damit nicht allein. Anderen ging es vor mir auch schon so. Selbst den biblischen Helden. Ich finde es sehr gesund und enorm entlastend, wenn wir als Christen mittlerweile so ehrlich miteinander umgehen können, auch unsere Krisen zuzugeben. Unsere Probleme. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat man sich vorhin hingestellt und immer nur die tollsten Anekdoten erzählt, die zum Glauben fördern. Aber wie es dir gerade wirklich ging, das konntest du fast keinem erzählen, weil immer wurde erwartet, dass du auch als Christ funktionierst. Ja, es muss ja laufen bei dir. Was sollen denn die anderen denken? Ich glaube, da sind wir viele Gemeinden ein Stück weiter. Ich kann mich noch erinnern, diverse Erlebnisse, da erzählst du mal einem, wie es dir geht, und er legt dir sofort die Hand auf den Kopf und fängt dann an, irgendwelche Dämonen aus dir auszutreiben. Also man muss es nicht übertreiben. Wenn wir ehrlich miteinander umgehen können, wenn wir ehrlich sagen können, es geht uns momentan vielleicht auch nicht so gut mit unserem Glauben, unserem Problem, mit dem, wie es uns in uns ausschaut. Ich denke, dann können wir einander verstehen und trösten und füreinander einstehen. Und manchmal hilft mir der Glaube eines anderen, da wo meiner schwankt. Wenn ich demütig damit umgehe, kann ich sagen, du, mein Gott fühlt sich gerade kaputt an, hilf mir mit deinem. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so formuliert, der Christus im anderen ist stärker als der in mir. Vielleicht empfinden wir es nur so, aber trotzdem. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich zu jemandem gehen und er kann mit mir beten. Wenn ich das will, nicht weil er das will, kann mir Gottes Trost und Fürsorge zusprechen. Und manchmal brauche ich das. Und ich bin auch deswegen nicht allein, weil Gott immer noch da ist. Gott löst sich nicht auf, nur weil mein Glaube an ihn sich gerade in Auflösung begriffen ist. Auch wenn mein Glaube nicht funktioniert oder ich nicht funktioniere, ist Gott da. Weil Gott nicht zu verstehen oder Gottes Gegenwart nicht zu spüren, nicht bedeutet, dass Gott tatsächlich weg ist. Lasst euch genügen an dem, was da ist. So hält es uns der Hebräerbrief, der Brief über den Glauben vor Augen. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Also wem glaube ich jetzt, diesem Wort oder meinen Stimmungen? Das ist eine Zusage, an die Gott sich hält, auch wenn ich mir vielleicht was völlig anderes drunter vorgestellt habe. Ich weiß nicht, welche Erwartungen ihr an einen Prediger habt. Freunde, ich kann Gott nicht erklären. Ich kann nicht all eure Fragen beantworten, wenn ihr im Glauben enttäuschende Erfahrungen gemacht habt. Ich kann nur sagen, ich habe den Eindruck, Gott ist trotzdem da. Die Beziehung besteht, auch wenn sie nicht so funktioniert, wie du es dir wünschst oder ich es mir wünschen würde. Einmal kam in Landshut eine junge Frau zum Glauben, so östlich-russischer Hintergrund, sehr wissenschaftlich geprägt, sehr atheistisch geprägt. Und sie wurde zu einem Licht für ihre Familie durch ihren Glauben. Und dann bekam sie Krebs. Und Leute, was haben wir gebetet? Abendelang. Persönlich, Gebetsketten. Und es ging ihr schlechter. Kurz vor ihrem Tod, so hat mir der Pastor bei der Beerdigung erzählt, hatte sie noch eine besondere Gotteserfahrung. Sie hat Jesus gesehen und sie war dann bis zum Ende schmerzfrei. Ich glaube, dass sie das getröstet hat, aber gestorben ist sie trotzdem. Was soll ich darüber denken? Ich weiß es nicht. Ich hatte einen Brieffreund, dessen Tochter an einer Depression litt, Tendenz so Selbstmordgedanken. Und ich, Jünger und voll des Glaubens, habe gesagt, okay, kein Problem, wir halten einen Gebetsabend. Ja. Und ich hatte schon so die Erwartung, dass danach alles wieder gut oder doch vieles besser ist. War es nicht. 2 Jahre später hat er mir geschrieben, dass sich ihr Leben normalisiert hat, dass es ihr gut geht, dass sie wieder Freude hat am Leben und an der Musik. Hat jetzt da unser Gebet was mit zu tun oder nicht? Ich weiß es nicht. Abrahams Sohn Isaak wurde verschont. Für uns eine Mahnung, dass Gott keine Menschenopfer will. Für Bibelleser ein Hinweis auf Jesus, an dem der Kelch auch nicht vorüberging, oder an dem der Kelch eben nicht vorüberging, der das wirkliche endgültige Opfer war. Für Isaak ein traumatisches Erlebnis. Also der Therapeut von Abraham und Isaak wäre ich nicht gern gewesen. Nicht immer verstehen wir Gott und seine Wege. Heißt das, er hilft nicht? Bedeutet das, er ist nicht da? Jesus am Kreuz betete: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich weiß, das ist ein Zitat aus Psalm 22, aber nutzt mir das was? Hat es ihm was genutzt in der Situation? Hat er es nicht so empfunden, als er es gebetet hat? Ich denke doch. Wir machen manchmal mit Gott Erfahrungen, die nicht so eindeutig zu deuten sind, die vielleicht nur der Glaube deuten kann, der über den so simplen Wunsch Gott Glauben hinausgewachsen ist. Und genau dieser Glaube ist dann gefragt. Dieser Glaube ist aber auch gefragt bei unseren positiven Erfahrungen. Wir können ja bei allem ein Aber haben. Wir sind Deutsche. Deutschen liebstes Hobby ist das Nörgeln. Wir können selbst bei Wundern ein Aber haben. Da wird ein Bettler von Jesus geheilt. Alle jubeln. Ein Deutscher fragt, ja, und was ist mit den anderen? Und was ist mit den Indien? Da werden Menschen durch Brotvermehrung satt. Aber was ist mit dem Rest, mit denen diese Erfahrung nicht gemacht haben? Die hungern. Der eine macht diese Erfahrung, ein anderer eine andere. Das kratzt uns schon manchmal. Ich möchte von daher dieses Aber mal umdrehen. Gott funktioniert nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Aber er ist trotzdem am Wirken. Das ist das wahre Aber des Glaubens. Haltet euch daran fest, so gut ihr könnt. Denn ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was wir noch nicht sehen. Und ein nicht allzu sehr Zweifeln, würde ich mal sagen, an dem, was wir noch nicht wissen und erfahren haben. Amen.